NZZ Live.
Gerade mit Deborah Feldman lässt es sich vorzüglich über die Liebe reden. Über die Liebe zur Großmutter, die Liebe zum Sohn, die Liebe zur Literatur vielleicht, aber eben nicht nur über die Liebe. Mit ihrem neuen Buch Judenfetisch.
Da geht es auch um Liebe.
Da geht es auch um Liebe, aber eben nicht nur, weil sie ja, oder wir haben uns übrigens, haben wir ausgemacht, dass wir per Du sind.
Das stimmt, das habe ich erzwungen.
Hast du ja für Diskussion gesorgt und du hast dir Ärger eingeheimst, nicht zuletzt in der jüdischen Community in Berlin. In Wien wurdest du ausgeladen.
Das hat Österreich.
Aus einer Veranstaltung. Der Veranstalter sagte, es wurde ihm zu heiß, Zitat. Auch wir, Raffaella und ich, haben ein, zwei E-Mails erhalten, in der man sich empörte, wenn wir hier einladen. Es ist eine aufgeladene Zeit und es sind heikle Fragen, die im Raum stehen. Und wir wollen gegen Ende dieser Veranstaltung den Schirm etwas öffnen und über diese polarisierende Zeit reden. Und wir wollen am Ende auch Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, die Möglichkeit geben, dir ein paar Fragen zu stellen. Aber zuerst.
Abduzen.
Genau. Zuerst möchte Raffaella oder darf Raffaella Deborah Feldman kurz vorstellen.
Noch kurz vorstellen. Wir werden noch alles zu dir erfahren dürfen, hoffentlich. Aber ganz kurz. Deborah Feldman, Schriftstellerin, Ehefrau, Mutter, Bestsellerautorin. Du bist aufgewachsen im Wiener Stadtteil New York. Im New Yorker Stadtteil Williamsburg bei einer ultraorthodoxen Sekte der Satmara-Kassiden. In deinem Buch und der gleichnamigen Netflix-Serie Unorthodox hast du deine Geschichte aufgearbeitet und wurdest weltberühmt damit. Heute lebst du mit deinem Sohn in Berlin. Letzten Herbst hast du zum zweiten Mal geheiratet und jetzt sitzt du da. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Deborah, wir haben uns mit dir auseinandergesetzt, deine Bücher gelesen, die Serie nochmal geschaut. Und ich glaube, uns beiden ging es so, wie vielleicht vielen hier in diesem Raum. Wir alle haben das Gefühl, dich bereits auf die eine oder andere Art zu kennen. Was macht das mit dir, dass du das Gefühl hast, wer dich trifft, der kennt dich vielleicht schon?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gekannt werde. Ich glaube, das war auch eine der wichtigsten Gründe, warum ich mein letztes Buch geschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, ich würde sehr falsch verstanden. Also aufgrund von der Popularität von Unorthodox war das so, dass auch 10, 15 Jahre, nachdem ich aus meiner Gemeinde ausgestiegen bin und mich ganz anders entwickelt hatte als die Frau, die man in Unorthodox kennenlernt, war ich für die meisten Menschen, denen ich begegnet war, das arme Mädchen, das Mut gesammelt hat, um zu flüchten. Und ich bin längst kein armes Mädchen mehr. Und das wollte ich erstmal klarstellen. Und vielleicht, wer das dritte Buch liest, kennt mich vielleicht ein bisschen besser. Aber das mich kennen, wie es auch so ist, bei allen Menschen zu kennen, braucht ein ganzes Leben und dann hat man wahrscheinlich auch nur die Hälfte.
Wir möchten mal ganz von vorne beginnen. Vorneweg, du bist nicht...
Ich bin an einem Sonntagabend geboren.
Wunderbar, okay, ja, ja, genau so, genau so. Nimm uns mit in diese Kindheit. in New York, in dieser Gemeinschaft. Wonach riecht es da? Was war dein Lieblingsspielzeug? Wie sah dein Kinderzimmer aus? Was war da? Wie fühlte sich das an?
Ich hatte keine Kinderzimmer. Ich schlief, als ich jung war, in sehr unterschiedlichen Zimmern. Ich bin oft von Tante zu Tante ausgehändigt worden, weil, wie man das mir dann erzählt hatte, nachdem meine Mutter mich zur Welt brachte, erlebte sie eine vielleicht Postpartum-Depression, hat man das dann so stilisiert. Ich glaube, im Nachhinein war das gar nicht so, aber es wurde so beschrieben. Und in der Gemeinde ist es sehr häufig der Fall, dass wenn zum Beispiel junge Menschen oder Frauen Probleme machen oder verhaltensauffällig werden, dass sie dann schwere psychotropische Drogen bekommen, um sie zu beruhigen und außer Gefecht zu stellen. Und das war mit meiner Mutter passiert. Das heißt, sie konnte sich nicht um mich kümmern, als ich klein war. Und ich bin von Cousin zu Cousin und so. Also ich bin sehr viel rumgereist in meiner früheren Kindheit. Und erst später bin ich zu meinen Großeltern gezogen und wohnte dann seit diesem Umzug bis zu meiner Ehe bei meinen Großeltern. Und da durfte ich in dem allerletzten Zimmer im Haus schlafen. Und ich sage allerletzte, weil das Haus war in einem New Yorker Sandsteingebäude. Und da sind die Wohnungen bahnmäßig aufgestellt, ein Zimmer nach dem anderen. Und man kam in so einen Flur rein, hier war Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, mittleres Durchgangszimmer, Schlafzimmer meiner Großeltern und dann meines Zimmer. Das heißt, ich musste immer durch das Schlafzimmer meiner Großeltern, um in mein ganz kleines letztes Zimmer zu gelangen. Und das war kein Kinderzimmer, das sage ich nur, weil es war einfach ein Zimmer mit einem Bett und einem Schrank.
Aber gab es keine Gegenstände, emotionale Beziehungen zu, weiß ich nicht, Teddybären?
Nein. Ich glaube, bevor ich zu meinen Großeltern gezogen war, hatte ich einmal irgendwie während der Feiertage bei so einem Gewinnspiel einen menschengroßen Bugs Bunny gewonnen. Und dann kam ich auf die Idee, so zu schlafen, dass dieser Bugs Bunny seine Arme um meinen Hals und seine Füße um meine Knie hatte. Das habe ich irgendwie ein Jahr lang so gemacht.
Okay, im Alter von?
7?
7.
8?
Wir haben ein paar Bilder, wahrscheinlich ungefähr aus diesem Alter.
Genau. Nee, das Bild rechts, das muss eigentlich, da war ich vielleicht 6 Jahre alt und das Bild links, da war ich vielleicht schon 8 oder kurz vor 8 Jahre alt. Und das Bild links ist mein Lieblingsbild, weil es ist ein Bild von mir in dem Garten meiner Großmutter. Sie war eine der sehr wenigen Frauen, die in Williamsburg einen Garten züchtete. Die anderen haben einfach diese kleinen Hinterhöfe mit Zement zugekleistert und einfach mal so einen Rutscher oder ein paar Spielzeuge dahingelegt. Und sie hatte einen europäischen Garten da eingepflanzt. Es ist Frühling, von daher sieht man noch nicht viel. Man sieht die Hostas und so weiter, aber man sieht nicht das, was es im Sommer immer wurde, nämlich sehr bunt und sehr fruchtbar. Und ich habe ein Kleid an, voller Blumen, weil es ist der Tag, an dem das jüdische Ostern anfangen sollte. Und man hat mich fotografiert in meinem neuen Kleid. Und ich erinnere mich, dass ich geheult habe davor. Und deshalb sehe ich so aus, weil man mir mit einem Kamm die Haare so streng zurückgekämmt hat und dann fixiert hat, dass die Haare so zogen an ihren Wurzeln. Man sieht das sogar auch. Und mich hat mein Kopf so geschmerzt. Und man hat mich gezwungen, irgendwie für ein Bild dazustehen. Aber trotzdem ist es mein Lieblingsbild, weil das war mein Lieblingsort, der Garten.
Aber jetzt abgesehen von diesem Kamm, wie geht's dir da als Kind?
Ah, wenn ich dieses Gesicht anschaue, denke ich mir, in diesem Alter habe ich wirklich einfach gar nichts verstanden. Ich war die ganze Zeit verwirrt und habe versucht, aus der Welt, in der ich gelebt habe, einen Sinn zu erzeugen, aber tat mir sehr schwer mit. Ja.
Diese Großmutter war da. Was haben Sie von ihr oder was hast du von ihr über die Liebe gelernt? Oder wie hat sie Liebe gezeigt?
Meine Großmutter hat keine Liebe gezeigt im traditionellen Sinne. Das heißt, in meiner Familie wurde nicht umarmt oder geküsst. Und sie hat mich auch nie gelobt zu meinem Gesicht. Sie hat mich nur gelobt, wenn ich nicht da war, wenn sie mit anderen Menschen gesprochen habe. Und dann habe ich das so zurückgehört von diesen Menschen. Deshalb wusste ich, dass sie ab und zu mal mich gelobt hat. Aber wir verbrachten sehr viel Zeit miteinander. Ich saß gerne bei ihr in der Küche. Sie hat wirklich von morgens bis spätabends immer in der Küche gearbeitet. Und in der Küche gab es eine kleine Tür, die zu einem Veranda führte. Und diese Veranda war sozusagen diese eine Etage höher über diesen Garten. Ein Teil dieses Gartens wurde bedeckt von dieser Veranda. Und in diese Tür zur Veranda gab es ein kleines Fenster. Aber aus diesem Fenster sah man sehr selten was, weil es war immer mit Dampf beschlagen. Weil in der Küche so viel los war. Daran erinnere ich mich. Und ich saß oft an diesem kleinen Tisch in der kleinen Küche und habe irgendwann kapiert, dass die beste Zeit, in der man aus meiner Großmutter eine Geschichte herauslotsen konnte, war, wenn sie abgelenkt war mit dem Vorbereiten von etwas. Das heißt, wenn sie gerade dabei war, eine Teigtasche zu formen oder ein Krautblatt zu inspizieren. Da würde sie am redseligsten, fast geistesabwesend hat sie dann erzählt. Und dann habe ich, ich saß gerne bei ihr und habe Fragen gestellt.
Und kein Kontakt bis heute zu dieser Frau?
Bis heute kein Kontakt.
Was war die Begründung, um den Kontakt
zu entziehen? Sie kam aus einer viel religiöseren Familie als ich. Und ihre Familie hat ihre Ehe mit einem Mann organisiert, der sehr, sehr streng war. Und er fand einfach, dass mein Mann nicht streng genug war mit mir und dass ich deshalb vielleicht einen negativen Einfluss auf sie ausüben könnte.
Welche Rolle spielten Frauen in der Gemeinschaft?
Frauen besetzten durchaus Machtpositionen über andere Frauen. Und zwar, man könnte auch sagen, dass alle Menschen, die über mich Macht ausübten, waren Frauen. Vielleicht agierten sie im Interesse der Männer, aber ich hatte ja nur mit denen direkten Kontakt meistens. Meine Lehrerinnen, Schuldirektorin, aber auch zum Beispiel die Frau, die in dem rituellen Bad gearbeitet hat, die Frau, die mir die Regeln über die Ehe beigebracht hat, das waren Autoritätsfiguren mit Macht, vor allem die Macht zu petzen. Und Petzen war eine ganz große Bedrohung in meiner Kindheit.
Wurdest du mal verpetzt?
Ja, als ich relativ klein war und ich habe deshalb sehr früh gelernt, dass ich niemandem vertrauen kann. Und deshalb habe ich es eigentlich vermieden, Freundschaften zu haben. Weil ich wusste, es geht entweder Geheimnisse haben oder Freundschaften,
nicht was ist beides. Was ist die Strafe?
Die Strafe?
Ja.
Es hängt davon ab, wie alt man ist, was die Sünde ist, ob es sich wiederholt. Als ich sehr klein war, war die Strafe nur ein sehr strenges Predigt. Aber wenn man älter wurde, barg sich die Gefahr, dass man ausgeschlossen wird. Dass man, wie kann man das beschreiben, ausgefroren wird. Niemand würde mit einem reden. Niemand würde anerkennen, dass man existiert. Es ist sehr, sehr schlimm.
Liebesentzug. Ja. Überhaupt einfach Entzug.
Es ist Entzug, aber nicht von Liebe, weil Liebe gab es eh nicht. Aber es ist Entzug der Anerkennung seiner Person, seiner Existenz. Man ist wie nicht existent.
Hm. Also kannst du das beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat? Verdenkt man kurz,
es ist beängstigend.
Man existiert nicht mehr?
Genau, man fragt sich, ob es einen wirklich gibt. Ja, es ist beängstigend.
Glaube ich. Was passiert, wenn alles Sexuelle unterdrückt wird? Auch in Kindheit, bei Teenagern, in so einer Gemeinschaft. Was passiert dann mit den Menschen?
Eigentlich am Anfang gar nicht so viel, außer man hat eben kein Sexualleben und man hat keine Beziehung zu seinem Körper und fühlt sich ja von seinem physischen Selbst sehr abgespalten. Als wäre der Körper nur etwas, was man um sich so herum trägt. Das Problematische passiert erst, wenn man seinen Körper einsetzen muss. Und dann wird es zu einer Krise. Weil diese Unterdrückung der Sexualität heißt, dass der Körper eigentlich ausgeschaltet wird. Und das dann über Nacht einzuschalten, ist psychologisch, emotional unmöglich.
Wollen wir vielleicht noch mal zwei Bilder anschauen, die in diese Zeit passen?
Ja, also links bin ich bei meiner Hochzeit. Da bin ich 17. Dieses Foto wurde direkt vor der Hochzeit aufgenommen. Das heißt, es kam eine Frau zu uns und hat mich geschminkt und hat mir dann dieses Tiara angesetzt. Und dann bin ich zu diesem Saal gebracht worden, was eigentlich nur eine Cafeterie in einer Jugendschule war, die sozusagen nachts als Hochzeitssaal genutzt wurde. Und dann kam ein Fotograf vor dem Start der Hochzeit und hat mich fotografiert. Ja, das Bild ist interessant, finde ich, weil ich so traurig wirke. Aber das kann daran liegen, dass ich gefastet habe an dem Tag. Es ist traditionell, dass Frauen an ihrem Hochzeitstag fasten.
Es hat auch irgendwie etwas Puppenartiges, wenn ich das...
Ja?
Etwas was?
Puppenartiges.
Inwiefern?
Ich glaube, es hat mit der Schminke zu tun.
Und ja, gut möglich, ja. Also ich war ja nur einen einzigen Tag in meinem Leben so geschminkt, und zwar für die Hochzeit. Das ist der einzige Tag, wo man geschminkt werden darf. Ich erinnere mich noch, wie viel Fremdes dabei war, dass die Frau eine Wimpernzange dann genutzt hat, und ich habe das noch nie gesehen und fand es so bedrohlich. Ja, also...
Wann warst du glücklicher, links oder rechts?
Rechts ist der Tag der Geburt meines Sohnes. Ich bin in dem Zimmer, wo man mich nach der Geburt verlegt hat. Und neben dem Bett sieht man noch ein bisschen von dem rollenden Kinderbett, was sie dann, sie haben das reingebracht, und mein Sohn war da drin, und mein Sohn ist umwickelt in so einem Krankenhaustuch. Und ich habe einen Turban an, weil eben mein Kopf ist noch geschoren, aber ich wollte keine Perücke im Bett anhaben, jetzt habe ich einen Turban an, und ich habe so einen Morgenmantel an, aus Sittsamkeitsgründen. Und ich halte meinen Sohn, und ich glaube, in dem Moment entschließe ich mich, mit ihm zu gehen. Es war, also die Geburt an sich war nicht glücklich, die Geburt war sehr schwierig und schmerzhaft, aber in dem Moment, als ich ihn hielt, habe ich wahrscheinlich so eine Art von hormonellen Rausch bekommen und habe plötzlich in mir so ein Wissen gespürt, ich gehe.
Tatsächlich.
Ja.
Und wann reifte das? Woher kam das? Passierte das schon vorhin, dass es irgendwann so wie Risse gab, wo du gemerkt hast, ich lebe hier in einer Parallelwelt? Wie reifte das, dieser Entschluss?
Natürlich gab es viele Momente des Unglücks in meiner Kindheit und in meiner Jugend und in meiner Ehe. Aber trotzdem kommt man nicht auf die Idee zu gehen. Weil dafür muss man ein Selbstbild haben. Man muss glauben, dass man ein anderes Leben verdienen würde. Das habe ich nicht geglaubt. Aber als ich meinen Sohn hielt, habe ich gewusst, er hat es verdient. Und zwar ganz klar. Und plötzlich sah alles anders aus. Plötzlich gab es einen viel besseren Grund zu gehen. Weil hier war so ein unschuldiges Kind, das es verdient hatte, anders aufzuwachsen, als ich aufwuchs. Und ich beschreibe es immer als ein sehr körperliches Gefühl, kein emotionales, kein psychologisches, sondern ich spürte in meinem Körper plötzlich wahrscheinlich einfach diese Mutterhormone und
aber,
wusste.
Aber wieso hast du das und andere nicht?
Naja, wenn man sich damit beschäftigt, wie Frauen sich nach der Geburt fühlen, da gibt es wirklich zwei Varianten. Es gibt diese diese Postpartum-Depression, das gibt's durchaus. Aber es gibt auch andersrum eine Euphorie.
Postnatale Depression.
Postnatale heißt es?
Okay. Postnatale Depression.
Postnatale Depression gibt's natürlich häufig. Aber was weniger besprochen wird, ist, dass manche Frauen in so eine Euphorie kommen. Und die schweben dann in so einem Wolken, manchmal 9, 12 Monate nach der Geburt noch. Und ich, zu meiner sehr großen Überraschung, habe ich davor und danach in meinem Leben eher zu schweren Gemüt geneigt. Aber von dem Moment der Geburt meines Sohnes bis, ich würde sagen, mindestens ein Jahr später, fühlte ich mich euphorisch.
Und dann vielleicht springen wir ein bisschen zu dieser Flucht. Mhm. Kannst du beschreiben, kannst du beschreiben, wie das war? Es muss ja rauschhaft gewesen sein, das Gefühl nach der Flucht, nach gelungener Flucht.
Nein. Nee. Nicht? Die Flucht fand 3 Jahre nach der Geburt statt, also fast 3 Jahre. Und weil ich habe an dem Tag, in diesem Bild, habe ich mich entschieden zu gehen, aber ich habe gewusst, dass das bedeuten würde, dass ich einen Plan schmieden müsste und dass ich diesen Plan langsam umsetzen müsste. Und der Plan war, eine Ausbildung zu bekommen und langsam Verbindungen zur Außenwelt aufzubauen und eine Wohnmöglichkeit zu finden, Geld zu sparen, eine Möglichkeit zur Arbeit, einen Anwalt zu finden, damit ich Sorgerecht über meine Kinder halten kann. Also ich wusste, es wird sehr kompliziert. Keine Frau hat es davor geschafft, mit ihrem Kind zu gehen. Das heißt, ich wusste, ich tue es, aber dieses Wissen war ein Wahn und kein logisches Wissen. Weil eigentlich war es wahnsinnig, größenwahnsinnig zu denken, dass ich das könnte. Aber ich war in einem euphorischen Zustand und habe es deshalb gewusst. Aber mein Hirn hat noch funktioniert und mein Hirn hat gesagt, es wird sehr schwierig, es ist kompliziert, du darfst dir keinen Fehler leisten, du musst es also sehr vorsichtig planen. Und tatsächlich habe ich 3 Jahre mit der Planung verbracht. Und ich schrieb mir in einem College ein und ich baute Freundschaften auf und ich besuchte eine Anwältin und ich suchte mir eine Wohnmöglichkeit aus und so weiter und so fort. Und dann irgendwann war alles eingerichtet und ich habe es nicht geschafft, den Schritt zu machen. Und eines Abends fuhr ich mit meinem kleinen Auto aus der Uni zurück nach Hause. Und ich war auf der Autobahn und auf dieser besonderen Autobahn gab es eine Spur, die heißt Express Lane. In manche Autobahnen gibt es das in Amerika, dass du in dieser eine Spur schneller fahren darfst als in der anderen. Und ich fuhr sehr schnell, weil ich war spät dran. Und mein Auto hatte aber sehr alte, dünne Reifen, weil wir hatten damals wenig Geld und mein Mann hat immer wieder gesagt, wir haben nicht das Geld, um die Reifen zu wechseln. Ich habe aber nicht verstanden, was das heißt, wenn man die Reifen nicht wechselt. Und meine vordere rechten Reife ist geplatzt auf der Autobahn, als ich wirklich sehr, sehr schnell fuhr. Und das heißt, dass mein Auto erstmal die Kontrolle verloren hat, an die Leitplanke geprallt ist und sich 3-mal überschlagen hat. Ich war sehr wach in dem Moment. Ich erinnere mich an jeden Prall. Ich erinnere mich an dem Bild von der Windschutzscheibe, wie sie jedes Mal in weiteren Fragmenten so zerbröselte. Also nicht zerbröselte, aber man sah die Linien, die immer die Windschutzscheibe immer in kleineren Teilen aufteilte. Hab nichts gespürt, aber habe alles beobachtet sehr genau. Und der erste Gedanke nach dem ersten Aufprall war, Gott bestraft mich. Jetzt kommt die Strafe, weil ich ja gehen wollte, weil ich alles geplant hatte. Es ist ja also so logisch, ich werde jetzt bestraft. Wahrscheinlich werde ich sterben. Und dann war der zweite Prall und ich habe gesagt, ich bin immer noch nicht tot. Und dann der dritte und dann lag ich mit dem Dach meines Autos sozusagen war auf dem Boden, also war Kopf um. Und ich bin immer noch am Leben. Ich hatte echt sehr großes Glück, dass mein Auto dann stehen geblieben war an der Seite, weil es brausten LKWs vorbei und ein LKW hätte mich einfach umfahren können. Und dann wäre ich wirklich tot gewesen, aber ich landete so an der Seite. Und ich bin aus dem Auto rausgekrochen, aus einem gebrochenen Fenster und setzte mich hin an der Leitplanke. Und habe überlegt. Also ich saß da und habe überlegt und habe versucht zu verstehen, warum ich lebe. Und ich hab gedacht, also es war keine Strafe, aber eine Warnung. Wolltest du mir damit sagen, dann sprach ich mit Gott, dass ich nicht gehen soll, dass du mir aber noch eine Chance gibst, brav zu sein? Ich wollte wissen, was es heißen soll, dass mir das passiert ist. Irgendwann hat mich jemand gesehen, hat angehalten, kam zu mir. Und ich glaube, ich war in Schock. Und weil ich in Schock war, fing ich an zu lachen, und zwar schallend. Und die Polizei kam und hat gedacht, ich wäre betrunken, weil ich gelacht habe. Und die haben einen Rettungswagen geholt und die Sanitäter haben mich in einem Ganzkörper, wie heißt das? Brace? Korsett? Gepackt, also um mich zu stabilisieren, weil sie glaubten, dass ich sehr viele Knochenbrüche hätte erleiden müssen, aufgrund des Zustands meines Autos. Ich kam ins Krankenhaus und man hat mich für einen CT-Scan gebracht. Und danach hat man mich in einen Raum gebracht und ich habe gewartet, dass der Arzt kommt und mir das Ergebnis liest, und war immer noch in dem Korsett und dachte immer noch darüber nach, warum ich nicht starb oder ob ich vielleicht schon gestorben war, und das war sozusagen die Nachwelt. Dann kam der Arzt und die Krankenschwester gab ihm dann diese Papiere, die er, und dann guckte die an und meinte, nee, du hast mir die falsche gegeben. Und sie hat gesagt, nee, das ist richtig. Und dann hat er mich angeguckt und die Papiere und sagt, ja, mit Ihnen ist nichts passiert. Also da war nichts los. Mhm. Und niemand konnte es erklären, weil das war ein so, so schlimmer Unfall, den ich hätte nicht überleben sollen und mindestens nicht ohne Verletzungen überleben müssen. Und dann ist es mir eingeleuchtet. Und ich lag da und ich lächelte selig zur Krankenhausdecke und habe gar nicht gehört, was der Arzt sagt. Und habe gesagt, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Du wolltest mir sagen, dass ich alles überleben kann, also muss ich keine Angst haben, ich kann morgen gehen. Und dann bin ich morgen gegangen.
Am nächsten Tag?
Am nächsten Tag. Habe ein neues Auto gemietet, habe es vollgepackt und bin gegangen, weil ich verstanden habe, ein Zeichen war das wohl. Ich habe nur einen Moment gebraucht, bis ich ein Zeichen verstand.
Gute Geschichte.
Ist im Buch.
Braucht es da Mut zu gehen?
Nein, Verzweiflung.
Mut der Verzweiflung?
Nein, Verzweiflung.
Verzweiflung ist eine Kraft.
Viel kräftiger als Mut.
Diese Kraft, hattest du die seitdem in anderen Momenten des Lebens? Oder war das quasi der verzweifelte, aber auch kräftigste Moment?
Ich bin oft verzweifelt. Und wenn ich verzweifelt bin, merke ich, dass es mir Kraft gibt. Ja.
In deinem Buch schreibst du, ich kann diese Straßen verlassen, aber die Macht, die sie über mich haben, besteht. Ist das das Dilemma? Hast du die Freiheit gar nie gefunden?
Nee, das ist kein Dilemma. Vielleicht hast du den Satz falsch verstanden. Ja, natürlich wirkt meine Vergangenheit immer weiter nach, also es wirkt auf mich, das ist nicht schlecht. Also das bereue ich nicht, das bedauere ich nicht, aber es ist halt so. Also ich bin jetzt in dieser Welt, ich habe mich befreit, ich lebe ein freies Leben, aber ich habe meine Vergangenheit jetzt nicht ausgelöscht. Sie hat mich zu diesem Menschen gemacht, den ich bin, und sie wirkt in mir nach, und das ist auch okay.
Du hast mal in einem Interview gesagt, man würde sogar an der Körperhaltung ansehen, dass du orthodox aufgewachsen bist, respektive du würdest auch andere, die so aufgewachsen sind, an der Körperhaltung erkennen.
Ja, genau.
Kannst du das ausführen, was das genau bedeutet?
Ich weiß nicht, ob man im Publikum meine Körperhaltung jetzt gut beobachten kann, aber es fällt mir sehr schwer, meinen Rücken gerade zu machen, weil diese Körperhaltung gilt nicht als sittsam, woher ich komme. Also man darf ja nicht die Brust rausschieben, sondern die Brust muss eingesunken sein. Das heißt, die Schultern kommen dann oft nach vorne. Und es fiel mir aber erst ein, als ich in die Sonnenallee gezogen war in Berlin und habe viele türkische und arabische Frauen gesehen, die ebenso gingen. Und da dachte ich, ah, so muss ich auch aussehen. Weil ich habe das sofort erkannt, es erinnerte mich an meine Kommilitoninnen aus der Schule. Ich muss mich manchmal aufrichten. Ich bin eher jemanden, der so einknickt in meiner Körperhaltung, weil das mir eingeimpft wurde, dass ich als Frau mich klein und auffällig zu machen habe. Klein und unauffällig. Ja.
Wenn du dein altes Leben beschreibst, dann klingt das immer als quasi Hölle. Gibt es irgendetwas, was du dir bewahrst, was du deinem Sohn weitergibst, was du liebst, was dich an menschliche Güte erinnert, irgendetwas, was dir davon sehr, sehr wichtig ist?
Ja. Und zwar, es kommt von meinem Großvater. Das jiddische bzw. das althebräische Wort dafür ist Middes, oder im Neuhebräischen würde man sagen Midot. Midot sind so etwas wie Charaktereigenschaften, Tugenden. Und ich bin mit so gewissen Tugenden aufgewachsen, die ich im Nachhinein eigentlich für sehr schön halte und die ich mitgenommen habe und die ich auf jeden Fall meinem Sohn weitergegeben habe. Ich finde zum Beispiel Bescheidenheit. Ich weiß nicht, ob das da wirklich die richtige Übersetzung ist. Im Englischen würde man vielleicht eher sagen Humility.
Demut.
Demut, Entschuldigung. Demut. Demut vor der Welt, Demut vor dem Leben, Demut vor sich selbst, auch im Sinne von sich verzeihen zu können. Das finde ich eigentlich eine schöne Tugend. Ich glaube, es ist wahrscheinlich schwierig für die meisten Menschen zu glauben, dass ich dieses Gefühl in mir überhaupt spüre. Aber ich spüre dieses Gefühl sehr oft. Nur ich zeige es nicht immer nach außen tatsächlich. Aber es gibt zum Beispiel auch noch eine Tugend, verzeihen zu können oder sich versöhnen zu können. Keinen Groll, also nicht nachtragend zu sein. Das sind sehr schöne Eigenschaften, die gibt es in allen Religionen und Kulturen. Und ich habe diese Tugenden quasi von den anderen Regelungen abtrennen können und mitnehmen. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe in meiner Kindheit, die werden ja eh von den anderen gar nicht eingehalten, aber die sind doch toll, wir sollten die einhalten, ich würde die einhalten. Und dann tue ich mein Bestes.
Was willst du überhaupt gar nicht deinem Sohn weitergeben? Eine Angewohnheit, die du immer noch hast?
Ja, die Ideen über die Geschlechter natürlich, war mir sehr wichtig, die nicht weiter zu vermitteln. Ich hatte Angst, dass ich unterbewusst die dann doch vermittle, zum Beispiel, weil ich ihn zu sehr verhätschle. Dass ich ihn zu einem Prinzen erziehe. Irgendwann habe ich tatsächlich gemerkt, dass er so langsam zum Prinzen wird und habe versucht zurückzurudern. Das ist nur halbwegs gelungen. Aber
war zu spät.
Aber immerhin, er wäscht schon seine eigene Wäsche und macht das Geschirr in die Spülmaschine. Aber es ist trotzdem immer noch ein Kampf. Und er hat jetzt eine Freundin und ich wünsche mir, dass die Freundin ihn auch erziehen würde, aber das tut sie nicht. Und
bravo.
Wir reden ja über Liebe. War dein Sohn deine erste Liebe?
Nee, meine erste Liebe war zu meiner Großmutter. Ich habe sie sehr innig geliebt. Sie ist auch der Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Also ich erinnere mich, ich habe einmal eine Therapeutin aufgesucht, vor sehr vielen Jahren. Und ich bin auch immer noch bei ihr. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Und wir haben einmal über Trauma geredet, weil sie ist eigentlich spezialisiert auf Trauma. Und sie behandelt auch sehr schwere Traumafälle. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich geglaubt, dass es sehr feste, klare Kategorien gibt für Trauma. Das heißt, gewisse Ereignisse sind automatisch zwingend traumatisierend. Und sie hat gesagt, in der Psychologie ist es gar nicht so. Es gibt keine Regel dazu, welche Ereignisse traumatisieren und welche nicht, sondern es gibt nur Regelungen über die Umstände um das Ereignis. Und von diesen Umständen hängt es ab, ob jemanden traumatisiert wird oder nicht. Und sie ging so weit zu sagen, und das hat mich so schockiert, sie hat gesagt, nicht jede Vergewaltigung wird von einer Frau als traumatisierend erlebt, vor allem, wenn die Frau aus einem gesunden Familienzustand kommt, sehr viel Support hat und wenn sie nach dem Ereignis geglaubt wird, wenn sie gut aufgehoben wird, wenn man sie dabei unterstützt, das Ereignis richtig aufzuarbeiten und hinter sich zu bringen, dann kann sie ein ganz normales Leben nach diesem Ereignis führen. Und das hat mich schockiert, weil ich glaube, bis zu dem Punkt war das ja irgendwie selbstverständlich für mich, dass jede Frau, die vergewaltigt wird, dann für immer traumatisiert ist. Und ich habe mir natürlich gefragt, ob meine Erlebnisse in meiner Ehe mich traumatisiert haben. Und sie hat gesagt, nein, sie haben dich nicht traumatisiert. Und zwar, weil deine Großmutter dich geliebt hat und weil du sie geliebt hast. Und wer so eine Liebe in der Kindheit und in der Jugend spürt, hat die Ressourcen, durch solche Erfahrungen zu gehen und nicht das Gefühl haben, dass sie an ihrem Kern zerrüttelt sind.
Woran hast du gearbeitet in der Therapie am meisten?
Ja, das Schwierigste, also was mir am schwierigsten fällt, ist, meine Maßstäbe für mich selbst aufzuweichen.
Heißt was?
Meine Therapeutin findet, dass ich für mich selbst keine Barmherzigkeit aufbringen kann. Das finde ich nicht so schlimm.
Sehr wichtig.
Ja, findest
klar.
Du?
Klar.
Ja, ja? Ach so.
Die Basis.
Ich habe sehr viel Barmherzigkeit, aber nicht für mich. Nee, ich mag mich schon. Aber ich habe keine Barmherzigkeit. Das ist jetzt was anderes als Selbstliebe. Barmherzigkeit ist, eigentlich kenne ich das nur im religiösen Sinne, Compassion. Und Compassion ist Barmherzigkeit. Dachte ich schon, oder?
Ist doch Mitgefühl.
Nee, Mitgefühl ist Empathie.
Puh, okay, vorbei.
Ich meine einfach, dass ich mir das nicht gönne, weil ich bin gerne mit mir streng, weil ich mich gerne erziehe.
Diese Härte, könnte das aus der strengen Erziehung stammen?
Wahrscheinlich. Ist ja kein großes Mysterium bei mir.
Und der Sohn, also glaubst du daran beispielsweise, dass man Traumata wie an die nächste Generation weitergibt und dass der unter gewissen Dingen zu leiden hat oder dass der gewisse Dinge auf seinen Schultern hat?
Zeig mir ein Kind, das nicht aufgrund der Traumata seiner Eltern erleidet. Aber ja, klar, es gibt zwei Ebenen des Weitergebens. Es gibt diese epigenetische Ebene. Das habe ich von meinen Ahnen, das hat er auch von seinen Ahnen, das habe ich gemerkt in seinen Beziehungen zum Essen zum Beispiel. Es gibt ja inzwischen wissenschaftliche Belege dafür, dass wenn ein Ahnen von uns gehungert hat, dass die Erinnerung an diese Hunger in unsere Genen ankommen, dass unsere Gene dadurch verändert werden und dass unsere Urenkelkinder sich an diesen Hunger körperlich erinnern können und dass sie deshalb eine andere Beziehung zum Essen haben können. Ich habe das von meiner Großmutter auf jeden Fall geerbt und ich glaube, mein Sohn auch. Mein Sohn hat ein besorgtes Verhältnis zum Essen, aber ich glaube auch, dass ich ihm persönlich was weitergegeben habe, weil in der Zeit, als wir ausgestiegen sind, lebten wir lange sehr prekär. Ich war sehr, sehr jung und war sehr verunsichert und überfordert. Und obwohl ich versucht habe, ihn vor meiner Angst und meiner Prekarität abzuschirmen, glaube ich, hat er das trotzdem mitbekommen und hatte in den ersten Jahren nach meinem Ausstieg eine große Schwierigkeit, mich loszulassen. Der hing sehr, sehr an mir, der schlief, der beharrte darauf, in meinem Bett zu schlafen, bis er 7 Jahre alt war. Und erst mit 8 Jahren hat er es geschafft, bei einem Freund zu übernachten. War ein ganz großes Thema. Inzwischen hat er diese Probleme nicht mehr, aber zum Beispiel, er ist eine ängstliche Person oder man kann in ihm Angst leicht auslösen und diese Ängste sind oft nicht proportional an den Auslöser und da merke ich, dass es die alte Angst ist aus den früheren Jahren, wo man erlebt hat, dass die Welt plötzlich weggefallen ist und dass die Neue noch nicht ganz da ist und dass die einzige Konstante die Mutter ist, die vielleicht aber doch nicht so stark ist, wie sie gerne sein würde. Und da ist bestimmt dann für immer so eine gewisse Grundangst da, gegen die ich keine Chance gehabt habe.
Du bist nicht ängstlich.
Doch.
Wovor hast du Angst?
Also nicht vor dem, was man vielleicht denkt, aber ich bin jemanden, der viel über Katastrophen nachdenkt. Also ich habe keine Angst vor, ich habe keine Lampenfieber. Ich habe keine Angst vor dem Scheitern. Ich habe keine normale Ängste, aber ich habe Angst vor Katastrophen, vor dem Ende der Welt, vor der Apokalypse.
Das ist natürlich auch ziemlich offensichtlich, die Kindheit. Mhm. Wir müssen unbedingt zu der Liebe zurückkommen.
Ach so.
Deborah, was bedeutet Liebe für dich? Was bedeutete sie damals und was bedeutet sie heute?
Also damals hat Liebe für mich etwas bedeutet, was man weiß, ohne auszusprechen. Also das, was ich mit meiner Großmutter hatte, war etwas, was ich einfach wusste, was wir so telepathisch miteinander kommuniziert haben. Und heute bedeutet Liebe für mich bedingungsloses Vertrauen. Also wenn ich jemanden bedingungslos vertrauen kann und wenn die andere Person das Gleiche mit mir machen kann, dann habe ich das Gefühl, das ist die Liebe.
Das musstest du lernen.
Das musste ich lernen.
Kannst du es?
Inzwischen ja. Das war eine bewusste Arbeit und eine Entscheidung und dafür braucht man schon die richtige Person. Und ich glaube, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen so ein Radar entwickelt habe für vertrauenswürdige Menschen. Also wenn ich so denke, dann natürlich auch aus schlechten Erfahrungen gelernt, aber ich habe irgendwann ein richtig gutes Radar entwickelt und ich habe mir meine Person von der Ferne, ich habe die Person erkannt und habe ihn auch dann genau richtig eingeschätzt, weil ich einfach so ein Gespür hatte aus Überlebensnot, so dass man halt nicht der falschen Person vertrauen darf. Und deshalb bin ich genau mit der richtigen Person gelandet, weil mein Radar ist einfach so unglaublich sensibel eingestellt.
Also das hast du in deinem neuen Leben in Berlin gelernt.
Ja.
Was lernt man in Berlin über die Liebe?
In Berlin lernt man wirklich nicht viel über die Liebe. Also. Aber ich hab ja in dem Berliner Liebesleben eigentlich gar nicht so groß teilgenommen. Also ich war noch nie in Clubs und ich war noch nie eine Partymaus und war immer abends um 8 schon im Bett und habe auch ein kleines Kind bei mir gehabt und deshalb gab es auch keine wirkliche Gelegenheit für ein ernstes Beziehungsleben oder so. Aber inzwischen ist mein Sohn halt groß und dann ist man halt ein bisschen mehr in der Welt und ich begegne schon sehr vielen Menschen und ich habe jetzt nicht vorgehabt, mich zu verlieben und ich habe nicht vorgehabt, wieder zu heiraten, aber es ist passiert und es ist nicht passiert, weil ich sie gesucht habe oder irgendwie gewollt habe. Also es ist passiert und wenn etwas passiert, wenn etwas passiert, dann ist man schon ein bisschen blöd, wenn man das ausschließt, nur weil man immer gedacht hat, naja, ich verliebe mich nie wieder. So. Das ist blöd, ja.
Die alte Welt war ja sehr geprägt, unter anderem durch Konformismus. Also man, klar, äußerlich schon. Gibt es diesen Konformismus auch in der neuen Welt? Also, keine Ahnung, am Paul-Linke-Ufer, muss man sich da auch irgendwie, in Berlin meine ich, muss man sich da auch irgendwie bestimmt kleiden oder geben? Gibt es da auch Ähnlichkeiten eigentlich?
Konformismus gibt es überall und ich habe natürlich direkt beim Ausstieg sofort verstanden, dass die Außenwelt genauso einen Konformismus hat, obwohl da sind so unterschiedliche Konformismusblasen. Ich habe sehr früh verstanden, dass anhand der Design an der Tasche meines Jeans entschieden wird, was für Freunde ich habe und ob ich überhaupt Freunde habe. Das fand ich sehr ernüchternd. Was ich aber sagen kann, was hoffnungsvoll ist, finde ich, je älter man wird, desto mehr scheinen sich Menschen vom Konformismus zu befreien. Das heißt, es scheint auch ein bisschen so eine Jugendsache zu sein. weil man selber nicht so ganz genau weiß, wer man ist oder wen man wehrt, ergibt man sich einem Konformismus als Halt und als Ersatz für ein eigentliches Wissen über sein individuelles Selbst. Und ich denke, die meisten Leute kommen da irgendwann raus, nicht alle, aber die meisten kommen dann raus. Aber es gibt auch einen anderen Konformismus, das ist sehr interessant, das ist der politische Konformismus. Im Sinne von, wie man sich anhand seiner Klasse und seiner Stellung in der Gesellschaft sich zu benehmen und zu äußern hat. Und das finde ich manchmal unheimlich.
Gibt es Tabus?
In der Außenwelt?
Ja, in dieser liberalen Welt. Oder ja, welche hast du da erkannt?
Na klar, natürlich auch manche Tabus sollte man auch haben. Zum Beispiel Pädophilie ist ein super Tabu, oder? Also gerne Tabus, kein Problem. Man sollte trotzdem über Tabus reden können, ohne dass die Leute gleich Angstreflexe haben, dass das Reden schon heißt, dass man sozusagen ein Tabu begeht oder bricht. Aber ja, es gibt Tabus, aber es gibt auch die Tabuisierung von Dingen, die eigentlich nicht tabu sein sollten. Und die Tabuisierung nutzt dann gewissen politischen Vorstellungen, Vorhaben und so weiter.
Nur noch eine Frage, bevor wir zum politischen Teil gehen. Du erfindest dich neu, du gehst nach Berlin, du bist frei, du kannst sein, wer du willst. Und dann eine erneute Ehe? Warum?
Ja, also ich habe das auch nicht erwartet. Ich glaube, der Grund dafür ist die Idee, dass man vielleicht doch wieder in seinem Leben eine Familie haben will. Und die Ehe bedeutet immer noch Familie. Also man wird vom Staat als Familie anerkannt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ist mir doch wichtig, dass der Staat mich als die Familie dieser Person sieht. Auch natürlich aus ganz nachvollziehbaren Gründen. Während der Pandemie hat man zum Beispiel erlebt, dass nicht verheiratete Partner andere Rechte hatten als verheiratete Partner und so. Und dann denkt man über sowas nach, plötzlich nach der Pandemie. Aber natürlich habe ich einen sehr emanzipierten Ansatz da gefunden. Also musst dir keine Sorgen machen.
Okay.
Es gab kein weißen Kleid und ich bin eine sehr emanzipierte Person auch in meiner Ehe und mein Mann ist genauso emanzipiert und unsere Ehe ist sehr modern. Und
aber das heißt, man will oder du willst deine Liebe vom Staat anerkannt haben?
Nur in dem Fall, weil Ehepartner andere Rechte zugeräumt bekommen als Nicht-Ehepartner, ja. Wenn es nicht notwendig wäre, dann hätte ich es vielleicht anders überlegt. Aber ja, in der Gesellschaft ist es schon so, dass man als Familie gilt, als wenn man verheiratet ist.
Ja. Also dann kommen wir jetzt zum politischen Teil. Vielleicht musst du mal erklären, warum du so umstritten bist.
Okay, es ist eine ganz lange Geschichte.
Schauen wir.
Also ich versuche es kurz zu fassen. Ich bin umstritten aus vielen Gründen. Der erste Grund ist, es gibt ein unausgesprochenes Abkommen, dass man über gewisse Dinge in Deutschland nicht redet. Zum Beispiel, dass sehr viele Personen, die in der Öffentlichkeit als jüdisch auftreten, eigentlich zweifelhafte Ansprüche an das Judentum haben. Zum Beispiel, es gibt einen sehr großen Teil an Konvertiten, die aber sehr zweifelhafte Konversionen durchgemacht haben. Es gibt Menschen, die einfach einen jüdisch klingenden Nachnamen sich zulegen und dann so tun, als wären die Juden. Und erst wenn die dann gefragt werden, ob sie wirklich Juden sind, dann müssen sie kleinlaut zugeben, doch nicht, aber sie überlegen, sich zu konvertieren. Also es gibt halt ein Problem in Deutschland, was eigentlich lange bekannt ist, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs schon. Man nennt das auch teilweise Wilkomirski-Syndrom oder man nennt das Kostümjuden und es reicht sehr weit in die Geschichte zurück und es ist eine Tradition inzwischen und jede paar Jahre kommt eine neue Geschichte von einem Kostümjuden in die Zeitungen. Wir haben zum Beispiel dieses Seiberte er hat ja die jüdische Gemeinde Pinneberg irgendwie geführt und dann kam heraus, er war nicht jüdisch und war auch nicht mal konvertiert und dann gab es diese Geschichte mit Fabian Wolf, wo er selber in Zeit Online einen Aufsatz verfasst hat, dass er immer dachte, Jude oder wollte es glauben.
Das sind jetzt vielleicht ein bisschen viele Namen, die wir gar nicht kennen.
Was ist schlimm daran?
Also die Idee ist, es gibt in Deutschland dieses Problem und ich habe das umfassend aufgearbeitet und das ist natürlich für viele sehr schwierig hinzunehmen, weil es erstmal die Deutschen beleidigt, dass ihre Juden nicht so jüdisch sind, wie sie dachten und das mögen sie nicht gern hören, weil sie sind sehr stolz auf ihre Juden. Und dann beleidigt es natürlich auch viele Juden, weil sie das Gefühl haben, sie werden damit in Assoziation gebracht und fühlen sich lächerlich gemacht, verstehe ich auch. Also das ist sozusagen ein Grund. Der andere Grund, warum ich umstritten bin, ist, ich bin in einer antizionistischen Gemeinde aufgewachsen und ich habe seit meinem Ausstieg eigentlich nur ein ambivalentes Verhältnis zu Israel heranzüchten können und das wird von...
Vielleicht kurz erklären, was heißt denn das?
Ach so, meine Gemeinde, also gut, erklären, also es dauert alles sehr lange, aber gut. Früher war das normal im Judentum, dass man antizionistisch war, also die allergrößte Mehrheit der Juden waren antizionistisch, weil man hat geglaubt, dass das Land Israel kann man erst dann zurückerobern, wenn der Messias kommt und erst als der Bewegung, also der zionistische Bewegung losging, fing man an zu überlegen, ob man doch nicht vorher schon dahin gehen kann, aber es war eine ganz kleine Minderheit und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Orthodoxen eigentlich entschieden, den Staat Israel abzulehnen. Und meine Gemeinde war so führend in diesem Prozess der Ablehnung und inzwischen haben sehr viele orthodoxe Gemeinden ihre Haltung geändert, aber meine Gemeinde blieb dabei, dass eben der Messias noch nicht da ist und deshalb dürfen wir nicht den Staat Israel zurückerobern. Da in diese Gemeinde bin ich aufgewachsen, das heißt, ich habe nie über Israel nachgedacht und auch als ich ausstieg, habe ich nicht über Israel nachgedacht und habe nicht verstanden, warum alle immer wissen wollten, wie ich zu Israel stehe, weil ich habe nicht verstanden, dass ich als jüdische Person eine Haltung zu Israel haben muss. Ich habe dann versucht, eine Haltung zu entwickeln, weil ich das Gefühl hatte, man hat mich da unter Druck gesetzt. Und ich habe dann eine Haltung entwickelt, aber meine Haltung ist ambivalent. Aber sie ist nicht antizionistisch, obwohl man versucht natürlich gerne, mich als antizionistisch darzustellen, um mich zu marginalisieren. Aber es ist ein Zionismus im büberschen Sinne. Was heißt, ich glaube an einem Israel, aber ich glaube an einem pluralistischen Israel. Ich glaube an einem Israel, wo Juden und Araber zusammenleben können. Und das ist für konservativere jüdische Gemeinden sehr bedrohlich, also diese Idee.
Und man muss ja auch sagen, du hast provoziert.
Also ja, natürlich, ja klar,
wollte ich auch. Ein Buch, das Judenfetisch heißt, du, was wolltest du?
Also das Buch heißt Judenfetisch, weil in dem Buch geht es ja um den Philosemitismus, der übrigens eigentlich ein deutscher Begriff ist, also der Begriff wurde in Deutschland zuerst erwähnt, Philosemitismus. Das ist meiner Meinung nach die Kehrseite des Antisemitismus. Deshalb habe ich statt das Buch Philosemitismus zu nennen, habe ich das Judenfetisch genannt. Judenfetisch ist eine übertriebene Liebe zum Judentum, die eigentlich aber toxisch und missbräuchlich ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich lange genug in Deutschland gelebt habe, dass Juden in Deutschland, Juden und Deutschland in einer toxischen Beziehung festharren. Und ich wollte nicht in diese toxischen Beziehungen festharren. Deshalb habe ich versucht, mich davon zu befreien, indem ich im Prinzip raus aus der Beziehung bin und die Beziehung dann so angegriffen habe, wie ich sie tat in dem Buch. Und da sehr viele Menschen in diese Beziehung investiert haben, weil es ja auch gewisse Bequemlichkeiten und Vorurteile bringt, empfindet mich als ein Störenfried von außen.
Aber warum hast du das gemacht?
Weil ich...
Also woher kommt quasi diese Wut?
Es ist nicht Wut, es ist eher das Gefühl des Verletztseins. Ich glaube, das kam daher, dass ich in Deutschland sehr bekannt geworden bin mit meinen Büchern und mit dieser Netflix-Serie. Und ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich werde hier sehr geliebt, aber ich werde nicht geliebt für den Menschen, den ich bin, sondern für die Projektion, in der man mich auflösen kann. Okay. Und ich habe gemerkt, ich mag das gar nicht, so geliebt zu sein. Es erinnerte mich eben an diese bedingte Liebe meiner Kindheit. Ist man konformistisch, wird man mit Liebe belohnt und ich wollte nicht nochmal in so eine Situation kommen, wo ich im Prinzip einem Konformismus unterlegen bin.
Also das heißt, du hast dich
befreit? Ich wollte mich unbeliebt machen.
Du hast dich befreit?
Ja,
und genau. Und du hast die Liebe der Community, der Leute...
Die mich ja nur geliebt haben, weil ich einem gewissen Bild entsprochen habe.
Hast du abgestreift?
Habe ich abgestreift, genau. Und das ist für mich wirklich fantastisch. Also ich fühle mich sehr wohl.
Dann ist Freiheit das höhere Gut als die Liebe.
In meinem persönlichen Fall schon sehr. Ich glaube aber, dass ich nicht die einzige Person bin, die sich über den Philosemitismus beschwert hat oder beschwert. Philosemitismus ist schwer zu ertragen. Es ist ein kompensatorischer Rassismus. Es ist ein Auflösen des Menschen in einer Ikone, in einer übermenschlichen Projektion. Und es ist auf Dauer zermürbend.
Du hast gesagt, im Vorgespräch heute Nachmittag hast du gesagt, immer wenn ich mich befreit habe, habe ich die Liebe verloren.
Oder ich musste immer auf die Liebe verzichten, um mich zu befreien. In meinem Fall schon, weil in der Gemeinde war das ja so. Um mich von der Gemeinde zu befreien, musste ich mich von der Liebe auch lossagen. Und in diesem Fall in Deutschland musste ich mich von diesem deutschen Philosemitismus lossagen, um zu befreien. Aber es ist nicht so, dass die Liebe im Wege der Freiheit steht, sondern manchmal ist die Liebe halt nicht bedingungslos und deshalb auch nicht echt. Und deshalb ist es vielleicht auch gut, wenn man sich von ihr befreit. Weil diese Liebe, die man in Deutschland als Jude erlebt, ist sehr an Bedingungen geknüpft. Und wenn man diese Bedingungen nicht erfüllt, ist man dann sehr schnell sehr ungeliebt. Also und dieses Ungeliebtsein ist dann das Gegenteil von der Liebe. Das ist keine Neutralität.
Aber die ganzen Projektionen und so sind ja auch erklärlich aufgrund der, möglicherweise der Geschichte.
Aber trotzdem finde ich, es ist an die Zeit gekommen, dass wir dieses alles aufarbeiten.
Und wie hat sich das alles nochmal verändert seit dem 7. Oktober?
Ja, es ist ziemlich hysterisch geworden in Deutschland. Also es ist ja inzwischen so, dass der Antisemitismus-Vorwurf sehr häufig Juden trifft. Das sah man jetzt in der Gipfel der Sache bei der Berlinale, als der israelische Filmemacher Yuval Abraham mit seinem palästinensischen Partner auf der Bühne stand und hat erklärt, dass sie beide nach Hause reisen würden und sehr unterschiedliche Lebenssituationen erleben würden und dass dies nicht gerecht und nicht gleichberechtigt war und dass er sich für diese Gleichberechtigung einsetze. Und die deutsche Medien und die deutsche Politiker, die ganzen Macher in der Öffentlichkeit haben ihn zum Antisemiten gebrandmarkt. Das ist dann in der israelischen Presse aufgegriffen worden und ein rechter Mob hat das Haus seiner Familie angegriffen. Also es war so extrem, so absurd, dass seitdem habe ich das Gefühl, die Stimmung ist ein bisschen gekippt und die Leute merken, ich glaube, wir sind ein bisschen aus der Fassung geraten.
Aber ist das ein bisschen das Drama deines Lebens, dass du dich aus dieser ultraorthodoxen Sekte befreit hast, aber dem Thema schlussendlich nie entkommst?
Naja, ich entkomme dem Thema der Befreiung tatsächlich nie, weil ich bin ja, ich sehe das immer so als eine Reihe von Gefängnissen und jedes Gefängnis ist wie so eine russische Puppe in einem anderen größeren Gefängnis verpackt und ich befinde mich immer wieder in größeren Räumen, die aber trotzdem sozusagen Einsperrungen oder Einpferchungen darstellen. Und ich habe aber eben das große Glück, dass ich wahnsinnig viel Erfahrung habe mit dem Ausbrechen. Deshalb kann ich so gut weiter ausbrechen und finde, ich bin ja genau die richtige Person, das zu tun, weil ich eine richtig dicke Haut habe, weil ich mich null von diesen ganzen Wirbel stören lasse und weil meine Erfahrung mir auch gesagt hat, dass das, was als kontrovers anfängt, wird auch sehr schnell zum Mainstream. Unorthodox war übrigens ein enorm kontroverses Buch, als es erschien. Und ich wurde sehr heftig dafür angegriffen, nicht nur von Orthodoxen. Inzwischen ist Unorthodox harmlos, Teil des Kanons. Warte ab, Judenfetisch wird in 10 Jahren auch so.
Okay.
Aber da ist auch diese Lust,
nee,
auszubrechen, diese Lust.
Nee, Bedürfnis, keine Lust. Es macht keinen Spaß, aber es ist ein Bedürfnis.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Sie sind herzlich eingeladen, sich an diesem Gespräch zu beteiligen. Bestimmt gibt es einige Fragen. Oh, jetzt gibt es Licht.
So viele schöne Menschen.
Ich möchte wissen, ob Sie, A, möchte ich wissen, wie alt Ihr Sohn ist, und B, möchte ich wissen, ob Sie immer noch religiös sind.
Fair.
gute
Mein Frage. Sohn wird gleich 18, macht jetzt sein Abitur und geht studieren. Ich bin nicht religiös, aber ich bin wahrscheinlich nicht ganz ungläubig. Was ja natürlich unterschiedlich ist.
Sprichst du zu Gott?
Ja, aber vielleicht dann ein bisschen zu frech, dass es dann wirklich ein Gespräch mit Gott heißen kann. Aber ich spreche schon mit irgendwas, was kein Mensch ist. Ja.
Ich mache jetzt auch per Du.
Ja, hoffe, bitte. Das geht in Ordnung. Bitte gerne. Ich bin Amerikanerin.
Ich habe zwei Bücher gelesen, das dritte noch nicht. Und in beiden Büchern schreibst du wirklich sehr viel über deine Großmutter. Du hast ja auch intensivst gesucht nach der Geschichte, nach ihrem Ursprung. Ist jetzt vielleicht eine harte Frage im Film, in der Miniserie, wird dir mitgeteilt, sie ist gestorben. Ich kann mich nicht erinnern in den beiden Büchern, ob das jemals thematisiert wurde. Hast du Kontakt? Ist sie gestorben? Weißt du noch irgendetwas? Hast du je was gehört?
Sie ist gestorben, kurz nachdem ich ausgestiegen bin, ja. Sie war in einem Hospiz und ein Arzt hatte mir geschrieben, kurz nachdem mein Buch veröffentlicht wurde, weil er mich im Fernsehen gesehen hat und hat gesagt, habe ich im Fernsehen gesehen und ich glaube, ich betreue deine Großmutter und sie ist in diesem Hospiz. Und dann habe ich versucht, den Hospiz zu besuchen und die hatten aber strenge Anleitungen von meiner Familie bekommen, dass ich nicht reinzulassen war, was mich damals sehr geschmerzt hat. Aber wahrscheinlich war das so, weil meine Großmutter schon dement war, als ich ging und mich nicht mehr wirklich erkannte, hat es mich befreit, weil ich habe verstanden, dass ich sie schon eh verloren hatte. Nachdem ich geheiratet habe und ausgezogen war, ging das sehr schnell bergab bei ihr, als wäre ich der Zweck gewesen, warum sie lebte und warum sie so lebendig blieb. Und dann war ich nicht mehr da. Und das ging dann so schnell. So schnell, alles. Hier, ich habe sie besucht nach meiner Ehe und da habe ich gleich gemerkt, die Schränke sind nicht mehr so organisiert, das Essen ist ungesalzen, Besteck war schmutzig. Also man hat gemerkt, sie hatte alles losgelassen. Sie hat das Leben losgelassen, als ich dann aus dem Haus war. Und sie hat mich verloren und dadurch habe ich sie verloren. Und nachdem sie starb, habe ich angefangen dann mich zu fragen, wie kann ich über all das herausfinden, worüber sie nie erzählen wollte. Und deshalb habe ich ja diese ganze Reise gemacht, wie im zweiten Buch. Das, was sie im zweiten Buch gelesen haben, das Schöne daran ist, ich bin wirklich mit dieser Reise zu einem Punkt gekommen, wo ich sie loslassen konnte. Also ich konnte sie so abgeben in die Nachwelt. Und das einzige Schöne, was ich erzählen würde, ist, in der Zeit, als ich geheiratet habe, habe ich zum ersten Mal seit 10 Jahren vielleicht von ihr geträumt. Aber ich habe sie nicht direkt gesehen, sondern ich habe geträumt, dass mein Mann mir erzählt, sie hätte ihm einen Ring gegeben und er würde es mir weitergeben. Das fand ich schon ein sehr großes Zeichen. Also ich bin wach geworden und habe gedacht, es war so ein kurzer, klarer, sehr reduzierter Traum, gar nicht meine Art zu träumen. Und ich habe gedacht, das ist meine Großmutter und sie hat meine Ehe gesegnet. Klingt ein bisschen esoterisch, oder? Ja. Kann passieren.
Schön.
Dein Leben spielt sich ja sehr ab, umkreist von jüdischen Themen. Du wirst darauf reduziert, sagen wir mal so. Ich frage mich, selber in einer ähnlichen Situation stehen. Was würde mit dir passieren, wenn du einfach Deborah wärst, ohne
irgendwelche jüdischen Themen. Was würde da mit dir passieren, mit deiner Identität, mit deinem Leben, auch die Bücher, die dann plötzlich nicht mehr jüdisch wären? Ist das?
Es ist genau, das ist das Thema dieses Buches, dass ich das wollte und dass man mir das nicht erlaubt. Das ist ja im Prinzip das Urproblem des Jüdischseins, das seit eh und je auch in der jüdischen Literatur verhandelt wird, nämlich, was heißt das eigentlich, das Jüdischsein? Wenn es gar nichts heißt, heißt es aber immer mindestens, dass man das Jüdischsein nicht abstreifen kann, dass es etwas ist, was man nicht abstreifen kann. Christentum kann man abstreifen und Islam kann man abstreifen, aber Jüdischsein ist etwas Ungreifbares. Es ist nicht unbedingt eine Religion, es ist nicht unbedingt eine Kultur, es ist nicht unbedingt eine Ethnie. Es ist schwer festzustellen, was es ist schwer definierbar, aber eines wissen wir aus der Geschichte, es ist nicht abzustreifen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich dann in eine größere Frage umsteige, nämlich inwiefern verfügen wir überhaupt über unsere Identitäten und inwiefern werden sie uns eher von außen zugeschrieben? Und was heißt das eigentlich über unsere große Freiheit und über diese Identitätspolitik, die wir so feiern, wenn Individuen eigentlich in Identitätskategorien so weit aufgelöst werden, dass ihre Individualität kaum mehr zur Oberfläche schwimmt.
Aber es gibt ja noch den Punkt, dass du die Bücher auch gut verkaufst mit dem Judenthema. Das heißt, ein rein pragmatisches Vorgehen ist, wenn ich ein Buch gut verkaufen will als Deborah, dann sollte es mit Juden zu tun haben, weil die Leute dann das kaufen.
Also, aber das ist interessant, dass Sie das sagen, weil zum Beispiel mein Verlag in Amerika hat ja genau das Gleiche gedacht. Sie haben gedacht, mit Unorthodox können wir dieses Buch eigentlich nur an Menschen verkaufen, die sich für Juden interessieren. Und dann zu ihrer großen Überraschung hat sich das in ganz Amerika verkauft, in Orten, wo sonst Bücher über jüdische Themen sich nicht verkauft haben. Und zwar, weil die Leute das Buch nicht unbedingt als Buch über das Judentum wahrnahmen, sondern sie nahmen das wahr als ein Buch über eine Befreiung. Die nahmen das oft als feministische Geschichte wahr oder als eine liberale Geschichte. Ich kann halt natürlich nur darüber schreiben, was ich ja selber erlebt habe und womit ich ja selber zu tun habe. Es ist also für mich nicht wirklich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch über Buddhisten in Indonesien schreiben wollen würde. Also wahrscheinlich könnte ich das versuchen, aber es würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen, weil ich einfach nicht die Expertise und die Verbindung habe. Der Punkt ist nicht, dass ich mich vom Judentum komplett lossagen will, aber ich will die Freiheit zu bestimmen, was das Jüdischsein für mich heißt und nicht das andere, das für mich entscheiden. Und dass mein Jüdischsein sehr individuell sein darf und keine Erwartungen erfüllen muss und auch nicht mein Hauptidentitätsmerkmal, sondern mein Nebenidentitätsmerkmal sein darf. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht entweder oder. Entweder bin ich ganz und einzig alleine Jüdin oder gar keine, sondern ich möchte gerne zuerst Mensch sein können und danach Jüdin auf individuelle Art. Und viele Identitäten lassen sich schwer auf individuelle Art zurzeit ausleben, aber die jüdische Identität insbesondere in Deutschland. Und das ist etwas, was ich erst über lange Zeit verstanden habe. Und da ich aber da bin, da ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, da ich eine deutsche Familiengeschichte habe, bin ich ziemlich entschlossen, das auszuharren und durchzusetzen, dass Deutschland es schafft, den jüdischen Pluralismus auszuhalten und nicht mehr sozusagen zwischen guten Juden und schlechten Juden und Pseudo-Juden und antisemitischen Juden und so weiter unterscheiden. Und um das zu tun, um dieses System der Einstufung zu sprengen, muss man das manchmal spiegeln, damit man überhaupt anfängt, ehrlich darüber zu diskutieren.
Ja, ich möchte Sie fragen, also wir haben ja eine sehr, sehr schwierige Situation im Nahen Osten im Moment. In Gaza, in der Westbank, an der Grenze zum Libanon, auch in Israel selber. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie finden eigentlich, Araber und Juden sollten friedlich zusammenleben. Das ist ein sehr schönes Projekt. Aber sehen Sie irgendwie einen Weg dorthin? Wie soll das aussehen nach dem, was jetzt alles passiert ist?
Da kann ich auf jeden Fall antworten. Ich war Anfang März in Genf, 4 Tage lang. Ich war in einem fensterlosen Konferenzraum von 8 Uhr morgens bis Mitternacht an den meisten Tagen mit 100 Repräsentanten aus dem gesamten politischen Spektrum, aus 11 Sektoren, aus allen 3 Generationen, aus Israel und Palästina und teilweise aus dem internationalen Raum. Wir waren eingeladen von einer Organisation, die eine Friedensmethodologie entwickelt hat und auch in 6 Fällen erfolgreich geprobt hat, um uns zusammenzutun und uns auf einen Lösungsansatz zu einigen. Also nicht auf eine Lösung, sondern auf Prinzipien, die eine Lösung vertreten soll, damit wir alle mit dieser Lösung einverstanden sein könnten. Ich habe sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt. Da waren teilweise Leute, die beim Oslo-Akkords dabei waren. Das waren teilweise 20-Jährige von dieser Organisation, zum Beispiel Standing Together oder Women Wage Peace, Women of the Sun. Also da gibt es sehr viele Friedensorganisationen in Israel und auch in Palästina. Und was ich gelernt habe, ist, Frieden ist immer unmöglich, bis es möglich ist. Die eigentlichen Feinde des Friedens sind nicht die Extremisten, sondern die Menschen, die sagen, Frieden ist naiv, Frieden ist utopisch. Ich habe gelernt von Menschen, die seit sehr lange sich für den Frieden einsetzen, dass Frieden nicht friedlich ist. Sie ist ein Kampf. Sie ist ein Kampf, der nie aufhört, bis alle anderen Waffen niedergelegt werden. Dafür braucht man sehr viel Kraft und sehr viel Überzeugung. Da waren Menschen aus Irland dabei, die uns über ihre Erfahrungen auch erzählt haben. Wir haben verstanden, dass das Einzige, was wir für Frieden brauchen, ist guten Willen seitens der internationalen Politik und breite Unterstützung aus der Weltbevölkerung. Wie schafft man das, wenn Frieden tabuisiert wird? Ich versuche meinen Teil, indem ich in Deutschland über den Frieden rede und versuche, andere dazu zu überzeugen, das Reden über den Frieden auszuhalten. Es ist sehr schwierig, weil der Grund, warum Menschen sich vom Frieden bedroht fühlen, ist, klar sind es die Extremisten, die profitieren. Aber es sind genauso die, die sich als Gemäßigte ausgeben, die vom Nichtfrieden profitieren. Sie profitieren davon, dass es ewig so weitergeht wie jetzt, wie bisher, weil sie haben sie sich in der Gegenwart, in dem System bequem gemacht. Und deshalb gibt es sehr lange zum Beispiel diese Spruch in Israel, shoot and cry heißt es. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass jeder Israeli irgendwann ins Militär geht und schießt und im Nachhinein lebenslang darüber weint. Und lange hat das bedeutet, dass die Israelis mit dem Zustand leben konnten, weil das Weinen darüber, dass sie andere Menschen schießen mussten, hat ihnen eine Art von Situationsverträglichkeit ermöglicht. Aber die Wahrheit ist, auf sehr vielen Ebenen profitiert das System vom Status quo. Und das ist der Grund, warum auch nie versucht wurde, eigentlich ernsthaft Status quo zu verändern. Ich kann aber berichten, dass es eine junge Generation in Israel gibt, die eine ganz andere Vorstellung von einer Zukunft hat, als die junge Generation sie hatte, während man den Oslo-Akkords verhandelt hatte. Und zwar Und da sollte man sich wirklich die Arbeit von Standing Together, von Omdim Beyachat angucken. Das Spannendste an junge Israelis, die ein starkes Gespür für die Ungerechtigkeit haben, einerseits wissen sie, sie haben kein anderes Land als Israel. Anders als Juden in der Diaspora können sie nicht einfach in Amerika ein Leben aufbauen oder in Europa. Sie haben kein anderes Land außer Israel. Sie wissen genauso, dass Palästinenser kein anderes Land haben als Palästina. Und sie wissen, dass sowohl die Palästinenser und die Israelis in dieser Generation verstehen, wenn die Israelis eine Zukunft haben sollen und wenn die Palästinenser eine Zukunft haben sollen, dann geht es nur, wenn es eine gemeinsame Zukunft ist. Sehe diese gemeinsame Zukunft so aus, wie sie aussehen soll. Vielleicht verändert sie sich auch mit der Zeit. Vielleicht fängt die Zukunft so an und sieht 50 Jahre später so aus. Aber das Konzept von Standing Together, was ein relativ junges Konzept ist, ist, dass Palästinenser und Israelis sich anschließen und sagen, es geht nur gemeinsam. Den Weg werden wir gemeinsam erkämpfen. Und das ist etwas, was neu ist, weil früher, als über Frieden geredet wurde, wurde immer über diese Trennung geredet. Ihr kriegt das und wir kriegen das. Und wir verhandeln als Gegenüber an einem Tisch. Aber die junge Generation sagt, wir müssen miteinander gar nicht verhandeln. Wir wissen, was wir beide brauchen. Wir beide brauchen Sicherheit, Gleichheit, Verbindung zu einem Land, das uns beiden sehr wichtig ist. Wir brauchen gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Mit wem verhandeln diese jungen Menschen? Mit einer Generation von Menschen, die immer noch an alten Vorstellungen festhält. Wenn die internationale Gemeinschaft und wenn die internationale Politik diesen Menschen Gehör schenken würde und eine Bühne schenken würde, diese Menschen würden es schaffen, eine ganze Welt zu inspirieren, weil die Botschaft, die sie vermitteln, ist viel ansteckender als die alten Botschaften. Gerade deshalb macht man ihnen das Leben schwer, vor allem in Deutschland. In Deutschland hat man versucht, Tournees mit solchen Organisationen zu planen, aber es haben gewisse Kräfte es immer geschafft, diese zu vereiteln, abzusagen und so weiter. Ich habe in Genf Liebe zwischen Palästinensern und Israelis beobachtet. Ich habe Maoz Inon kennengelernt, der seine beiden Eltern am 7. Oktober verloren hat und sich seitdem noch leidenschaftlicher sich für den Frieden engagiert hat. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der seine gesamten Familien in Gaza jetzt verloren hat. Und dieser Mann, Ahmed ist sein Name, saß mit Maoz. Und die Liebe zwischen diesen beiden Männern ist so ergreifend, also es war so ergreifend für mich, diese Liebe zu erleben. Es war fast göttlich. Es hat mich verändert als Mensch. Es hat mir was beigebracht. Es hat mir beigebracht, dass wir müssen die Menschen, die Angst haben, an Frieden zu glauben, lieben. Und mit dieser Liebe, mit der ich so ergriffen wurde, als ich sie erlebt habe, mit dieser Liebe werden wir sie überzeugen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir immer mehr solche Geschichten zu uns holen, zu uns bringen. Und ich bin entschlossen, dagegen zu kämpfen, dass diese Stimmen marginalisiert werden und delegitimiert werden.
Vielen herzlichen Dank.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.